Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Was soll ich sagen? Herzlich. Hartwig willkommen. Hedwig willkommen zu einer neuen Folge Bugtales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr
Biowissenschaften. Bio. Aus dem Brauereiwissen.
Fängt schon richtig gut an, ey. Wir lassen es einfach so. Heute hört ihr mir zu, Jasmin und meinem Kollegen und Mann.
Lorenz.
Genau, wenigstens das kriegen wir unfallfrei hin. Ja. So, ihr habt euch bestimmt schon gedacht, Mann, wann kommt die nächste Folge? Hier ist sie. Einfach direkt Double Trouble. Das ist quasi die große Bugtales-Woche. Habe ich ja schon in einer anderen Folge erzählt, warum das jetzt so war. Heute ist aber wieder eine normale Folge. Das heißt, Lorenz erzählt eine Geschichte.
Ja. Mir fällt natürlich gerade ein Fauxpas auf, weil das ist ja die 101. Folge und da wollten wir eigentlich eine Dalmatiner-Folge machen.
Verdammt.
Ja.
Gibt es nicht einen Nachfolgefilm 102 Dalmatiner? Oder 103? Warte mal kurz. Okay.
Wenn ich das wüsste.
Wir googeln das jetzt. 101 Dalmatiner Nachfolgefilm. So, ja, 102 Dalmatiner.
Okay.
Nächste Folge dann.
Machst du dann was über Dalmatiner oder jeder was?
Müssen wir überlegen uns dann noch. Okay. Wir dürfen es nicht vergessen. Das ist die größere Herausforderung.
Ja. Am besten danach direkt eine
neue direkt Folge. Am besten danach jetzt hier direkt einen vierten Hund holen, Dalmatiner.
Damit wir dran denken. Das nicht vergessen.
Damit wir es nicht vergessen. Ja. Komplett normale. Ich finde, das ist auch vom Eskalationslevel relativ normal eigentlich. Mhm. Ja.
Als ich eben mit Torvi draußen war, sind wir auch so rechts um die Ecke gebogen. Und da stand so eine Frau mit einem sehr kleinen Hund, der aber sehr... wie soll ich das sagen, sehr darauf erpicht war, da irgendwas zu machen. Mhm. Und sie hat also sich gestemmt, so körper-X-förmig, um den irgendwie zurückzuhalten. Und ich habe nur so mit ihr Blickkontakt aufgenommen und habe ihr gesagt, ist kein Problem, ich kann die Straßenseite wechseln. Und die war mir so dankbar.
Das sind sie noch. Oh nein.
Im triefenden Regen.
Oh Gott.
Ja. Okay, aber ja, also ich habe es leider verpasst, eine Folge über Hunde zu machen. Stattdessen geht es um Menschen.
Um Menschen, 101 Menschen.
Ja. Okay. Und du hast ja, ich weiß nicht, hast du in meinen Notizen schon gesehen, wie die Folge heißt?
Nee.
Okay. Der Arbeitstitel war, wobei ich gar nicht weiß, ob ich den jetzt noch so nehmen würde, aber der Arbeitstitel war Alles schnell, schnell.
Mhm.
Und zwar
das hat unsere Lehrer immer gesagt, wenn wir Flüchtigkeitsfehler machen, haben wir gesagt, oh, immer schnell, schnell bei euch, ne? Und dann macht ihr immer alles schnell, schnell, dann macht ihr Flüchtigkeitsfehler. Das hat immer unsere Französischlehrerin gesagt.
Und es geht um einen Nature News Artikel, den ich gelesen habe, den ich heute gesehen habe auf Blue Sky, auf meinem Adlung Lab Blue Sky Account da in der, auf dem, wie sagt man, auf der Startseite.
Timeline.
In der Timeline. Und es geht um neue Erkenntnisse zur Evolution des Menschen in Westeurasien.
Mhm.
Also Westeurasien, die Formulierung finde ich schon mal interessant, weil
dann Highly specific.
Ja. Also Europa und Asien zusammengedacht und dann da im Westen, das ist quasi dann einfach Europa, oder?
So. Ja.
Naja, gut.
Kommt jetzt drauf an.
Ja, ja, also das hat meine, also die haben sie mich direkt, hatten sie meine Aufmerksamkeit und dann habe ich mir das Ding durchgelesen und dann natürlich auch das zugehörige Nature Paper. Und bevor ich aber darüber erzähle, worum es in diesem Nature Paper geht, müssen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen grundlegend anfangen. Und zwar,
was ist ein Mensch?
Was uns zum Menschen macht tatsächlich. Also es soll erstmal gehen um die Grundlagen der Genetik, aka Vererbungslehre. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es überhaupt zu dem Namen kam, dann könnt ihr das in unserem Buch Liebe, Sex und Erblichkeit nachlesen. Mhm. Da haben wir das aufgeschrieben. Ich dachte mir so, es wäre noch ein Stück cooler gewesen, wenn wir so eine Trilogie gemacht hätten. Wenn wir erst ein Buch einfach nur Liebe genannt hätten, dann eins einfach nur Sex genannt hätten und eins Erblichkeit.
Ich habe so eine Theorie, welches Buch sich besonders gut verkaufen würde und welches davon besonders schlecht.
Nämlich?
Ranking wäre Sex, Liebe, Erblichkeit.
Echt?
Ja, 100 pro.
Aber,
Hallo Staublausgirl?
Ja, stimmt.
Aber ich glaube nicht, dass die Leute das Buch lesen. Also vielleicht auch schon wegen dem Vererbungskram. Also das kriegen sie. Das wie Schreibers Naturarium lesen die Leute nicht für den ganzen Genetik- und Hardcore-Kram, den ich da auch eingebaut habe. Im trojanischen Pferd, es geht um die Natur.
Mhm.
Und bei Liebe, Sex und Erblichkeit würde ich sagen, also viele haben schon ein starkes Interesse daran zu hören, wie der, wie dieser, weiß ich nicht, der Ameisenigel zum Beispiel mit seinen mehreren Penisköpfen Dinge tut.
Mhm. Ja, Okay, da, aber dann wäre der Liebe-Teil quasi für touristisch am höchsten
gerankt. Weiß ich auch nicht.
Weißt du nicht?
Ich meine, RedakteurInnen sind ja auch Menschen. Hm,
ja.
So,
oder also, Roboter.
Oder, ja. Hm. Ja, also, außer wenn es die DPA-News-Meldung, dann nicht. Ja. Na gut, aber also, ja. Wir reden jetzt darüber, was uns zu Menschen macht.
Genau, also es geht um Genetik, also Vererbungslehre. Vererbung, also es geht um Vererbung von Eigenschaften und das geht, man hört es schon am Namen Genetik, über Gene. Gene sind also funktionelle Einheiten unseres Erbguts. Das Erbgut, was man auch als DNA bezeichnet. Und diese DNA, die besteht aus einzelnen Bausteinen. Und da erinnert man sich vielleicht auch aus der Schule noch dran. Und zwar sind das vier verschiedene Bausteine. Und zwar heißen die Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Aber weil Leute in der Biologie ein bisschen schreibfaul sind, werden die abgekürzt jeweils mit den Anfangsbuchstaben, also A, T, G, C. Was man vielleicht auch kulturgut technisch kennt, aus so Filmen wie Gattaca. Ja, Gattaca, genau. Aber es gibt auch Firmennamen, die sich, also zum Beispiel Firmen, die DNA analysieren, die haben dann auch Kombinationen, die nur aus diesen vier Buchstaben bestehen. So.
ADAC, ACDC.
Aber ADAC, das wäre ja nur im Osten. ADAC ja. Oder in Thüringen. Ja gut, egal. Also das sind die vier verschiedenen Bausteine, aber unsere DNA, unser Erbgut hat natürlich viel mehr. Also von diesen vier verschiedenen gibt es insgesamt 3 Milliarden in der pro Zelle. Also jede unserer Körperzellen hat im Zellkern, wo das Erbgut gespeichert ist, 3 Milliarden von diesen Bausteinen. Und wenn wir uns jetzt noch mal vor Augen führen, aus wie vielen Zellen wir eigentlich bestehen, das sind nämlich eine 3 mit 13 Nullen, 30 Billionen, alles, was ich hier sage, das sind auch immer Fragen, die ich gerne als Prüfungsfragen nehme, wo ich erstmal wissen will, ob die Studis quasi
also eine Probe... Also so Schätzfragen oder,
ja,
oder wie?
Genau. Ja.
Okay. Also wie viele Zellen besteht der Mensch? 500!
Ja. Genau, also 30 Billionen Körperzellen, jede davon hat 3 Milliarden DNA-Bausteine und immer wenn sich diese Zellen teilen, müssen die alle kopiert werden. Also müssen 3 Milliarden Buchstaben A's, T's und G's und C's müssen richtig kopiert werden. Und dieser Vorgang ist schon fehleranfällig, also jetzt gar nicht so fehleranfällig. Einmal in 10.000 Zellteilungen geht da bei einem Buchstaben was schief, aber dadurch, dass das halt so häufig passiert bei so vielen Zellen, kann sich da schon mal was anhäufen. Und das ist natürlich tendenziell erstmal nicht gut, weswegen es auch Schutz- und Reparaturmechanismen gibt, die das verhindern. Also selbst wenn dann mal ein Fehler unterläuft, ein Abschreibefehler, Kopierfehler, dann wird der meistens relativ schnell wieder getilgt. Und das ist so eine Art Versicherung gegen Krankheitsentstehung, weil wenn Fehler beim Kopieren des Erbguts entstehen, dann kann das dazu führen, dass zum Beispiel Zellen sich häufiger teilen und dann Tumor und Krebs entsteht. Und das wollen wir natürlich nicht und wollen auch unsere Zellen nicht. Und genau, deswegen gibt es da verschiedenste Schutzmechanismen. Aber diese Fehler, die beim Kopieren vom Erbgut entstehen, müssen nicht immer schlecht sein. Ja, manchmal kann auch ein Fehler zu einem Vorteil führen, zu einer
geile
Stärke.
Geile Mutation.
Genau, geile Mutation.
Das ist der Fachbegriff.
Ja, ich hatte jetzt eher irgendwas überlegt, so Eigenschaften, die wir in uns schlecht finden, die aber eigentlich gar nicht so schlecht sind. Also ich meine, ich bin jetzt ziemlich langsam, was so das Prozessieren von Informationen betrifft, aber dafür bin ich halt auch gewissenhaft. Also das ermöglicht es mir halt, das Ganze auch gewissenhaft zu machen. Also
das findest du bei mir schlecht. Und aber eigentlich auch praktisch.
Also das würde ich dir, also du bist jetzt nicht in dem Sinne langsam, aber also du hast halt so eine krasse Möglichkeit, dich in so Sachen reinzubeißen und total in die Tiefe zu gehen, auch wenn du es manchmal gar nicht müsstest. Also du musst jetzt kein Master in Astrophysik haben, um da, wo ich dich sehen kann, schreiben zu können.
Ja. Aber wie du sagst, stimmt, das ist eigentlich, also es ist praktisch, aber ich leide auch manchmal drunter.
Ja. So. Und wie es uns im, also im Ganzen geht, so ist es eigentlich auch bei unseren Zellen. Also wenn es da mal zu Kopierfehlern beim Erbgut kommt, dann kann das auch mal von Vorteil sein. Und wieso ist das überhaupt so? Also unser Erbgut, das ist eigentlich so ein Bauplan. Ein Bauplan wofür? Für Proteine. Und Proteine, die gibt es jetzt eigentlich so in zwei Geschmacksrichtungen, sage ich mal. Die vorherrschende Geschmacksrichtung, das sind Strukturproteine. Ein Beispiel da wäre, jetzt muss ich mal aufpassen, weil ich krieg das, verwechsel das manchmal. Also ein Beispiel für ein Strukturprotein ist Keratin. Ich verwechsel das immer mit Kreatin, also ist natürlich auch ein Strukturprotein.
Ja. Ja.
Aber das Keratin ist halt zum Beispiel auch das, was manche Leute als Supplement irgendwie nehmen, als Anti, zum Anti-Aging. Ob das jetzt so.
Ja, diese ausgekochte. Da gibt es tatsächlich Fremdwerbung. Glaube ich, eine gute Quark-Science-Kopf-Folge zu. Ich glaube, ich habe die letztens gehört.
Ja.
Ja.
So, und das ist auch, ich glaube, ich habe es mal erzählt, in meiner Doktorarbeit habe ich ja von ganz vielen verschiedenen, also vor allem von Blutzellen, habe ich alle möglichen Proteine, die man in den verschiedenen Blutzellen findet, quasi gemessen, um dann so mathematische Modelle damit zu kalibrieren, um auszurechnen, wie gut bestimmte Krebsmedikamente wirken. Und in diesen Messproben gab es immer Verunreinigungen. Das heißt, das Protein, was ich da immer gemessen habe, war eins von beiden. Ich weiß jetzt nicht, ob Keratin oder Kreatin, aber das war da immer so häufig drin, dass ich immer, selbst wenn ich Proteine gemessen habe, habe ich immer das stärkste Signal von menschlichem Kreatin gekriegt. Egal, wie sauber ich gearbeitet habe, wenn ich bei jedem Schritt Handschuhe gewechselt habe und so, das war da immer mit drin.
Ja.
Einfach, weil es so häufig ist. Also abgestorbene Haut besteht quasi nur aus Kreatin oder Keratin.
Das sagt diese ganzen Fitness-Bros so, so schön so Hornhaut raspeln und das dann in den Skür in den Skür mit Energy-Drink noch, so als Crunch, weißt du? Ja. Gott.
Ja.
Ich muss mir kurz diese Bilder aus dem Kopf. Oh ja. Gottes Willen.
Ja, glücklicherweise gibt es nicht nur Strukturproteine, sondern es gibt auch noch diese andere Geschmacksrichtung. Die ist aber
deutlich, ich sag's auch noch Geschmacksrichtung.
Die ist aber deutlich seltener, das sind die Enzyme. Enzyme, von denen brauchen wir nicht so viele, weil die unfassbar effizient sind, sind richtig gute Arbeiter. Also Friedrich Merz würde das gefallen.
Beleidige bitte nicht die Enzyme so dermaßen.
Okay, ja, ich nehme es zurück. So. Das können die nämlich auch, die können Reaktionen, also die Hinreaktion und Rückreaktion können die beschleunigen, ganz cool. Und genau, also manchmal führt jetzt ein Fehler beim Kopieren im Erbgut, also im Bauplan für diese Enzyme dazu, dass ein Enzym, was dann aus diesem fehlerhaften Bauplan gebaut wird, plötzlich besser funktioniert und nicht etwas schlechter. Also das kann auf einmal schneller arbeiten oder länger arbeiten oder ist effizienter. Ja, und ein Beispiel für so ein Enzym ist die Laktase, das ist ein Enzym, was den Milchzucker Laktose spalten kann. Und da hat zum Beispiel eine Mutation, also ein Fehler beim Kopieren des Erbguts für die Laktase, dazu geführt, dass viele Menschen, vor allem auf dem europäischen Kontinent, Milchprodukte auch im Erwachsenenalter noch gut vertragen können. So.
Und ich habe das Gefühl, bei mir ist das mittlerweile nicht mehr ganz so.
Ja. Und das ist ein Beispiel dafür, dass kleine Veränderungen aka Kopierfehler, in unserem Erbgut sich auf unsere Lebensweise dann auch auswirken können. Weil wenn du auf einmal keine Milchprodukte mehr verträgst, wirst du die wahrscheinlich auch weniger konsumieren.
Genau.
Und wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht einen Job in der Molkerei in Erwägung ziehen.
Ja, generell nicht.
Ja.
Also, aus 1000 Gründen.
Ja. So. Das bedeutet, wenn wir jetzt kleine Veränderungen im Erbgut über die Zeit messen können, dann lässt das eventuell auch Rückschlüsse auf die Veränderungen der menschlichen Lebensweise zu. Und wenn wir das jetzt nicht nur für Menschen machen, die heute noch leben, sondern das machen könnten für die Menschen, die in den letzten 10.000 Jahren in Westeurasien gelebt haben, dann nennt man das Evolutionsforschung. Oder, weil jede Fachdisziplin natürlich nochmal ein Spezialwort braucht, um sich von den anderen abzugrenzen, könnte man das auch als Paläo-Human-Genetik bezeichnen.
Ist es wieder so ein Svante Paabo Geil-Paper?
Genau, das ist, also es ist nicht von Svante Paabo, sondern von einem Kollegen von ihm.
Ja,
aber genau.
Die Richtung, ne?
Ja, ich habe deswegen auch extra nochmal die Folge über Svante Paabo von uns rausgesucht. Der Neandertalermann hieß die, vom 19.08.2024, wenn er die nochmal nachhören wollt.
Das ist eine der drei Folgen, die es da gab oder so in dem Jahr.
Ach so, ja, richtig.
Musst du nicht lang scrollen.
Ja. Wobei, also richtigerweise muss man natürlich sagen, dass Paleo, also diese Vorsilbe, sich generell auf die Urzeit bezieht und Svante Paabo natürlich nicht nur von Menschen, sondern auch von Menschenaffen und anderen Vorformen genetische Untersuchungen gemacht
hat. Ich glaube, ich bin so eine Vorform. Ich glaub, bin noch nicht ganz fertig, glaube ich.
Ja. Und genau, Heute soll es aber nur, wie gesagt, um die Menschen der letzten 10.000 Jahre gehen, mhm, und auch nur die, die in Westeurasien eben leben. Und damit kommen wir auch zu dem Nature Paper, in dem es eigentlich in diesem Newsartikel ging. Und das Nature Paper erschien am 15. April, mhm, also vor 4 Tagen.
Guck mal, wie tagesaktuell wir hier die, ja, Infos raushauen. Ja. Fantastisch.
Und das wurde gemacht von einem Forschungsteam aus Harvard. Und da war aber der Erik Lander zum Beispiel mit dabei. Den haben wir, glaube ich, in der Paper-Folge auch angesprochen, mhm, und so. Und genau, so. Und jedenfalls haben die insgesamt die Erbgüter von insgesamt 15.836 Individuen aus Westeurasien untersucht. Da haben sie schon ein paar publizierte Daten genommen, nämlich ungefähr ein Drittel. Aber mehr als 10.000 haben sie auch zum ersten Mal quasi analysiert, also überhaupt erst gemessen und dann analysiert.
Weißt du, woher die Proben haben? Was sind das so?
Genau, das steht da halt da. Die haben sie quasi aus Funden aus diesem ganzen Bereich.
Also Menschenteile einfach.
Ja, genau. Aus fossilen.
Ich frage mich, weiß man das, wie viele menschliche Überreste aus, sagen wir, prähistorischer Zeit haben wir eigentlich so gefunden auf der Welt? Also wie viele Leichen liegen irgendwo verwahrt und in so einem Schrank und so?
Jetzt erzähle ich die Geschichte, die ich wahrscheinlich schon 4 oder 5 Mal in diesem Podcast erzählt habe. In Bill Prisons eine kurze Geschichte von fast allem.
Geil, weil ist super, weil ich weiß schon wieder nicht mehr.
Da sagt er, wenn man alle Originalfunde von Dinosaurierknochen zusammentragen würde, dann würden damit nur 2 Pickup-Trucks gefüllt oder so. Oder vielleicht ist das auch, oder vielleicht sagt er das mit Bezug auf Menschenknochen.
Ja, ich denke gerade so.
Ja, Dinosaurier sind ja relativ groß.
Eben. Stimmt. Schon, wenn ich so an das Senckenberg-Museum in Frankfurt denke, da sind natürlich nur die Replikate, aber trotzdem gibt es die Knochen.
Nee, genau, also, aber dann Menschenknochen, genau. Ich glaube, dann meint er das.
Es sei denn, er hat einen sehr, sehr großen Pickup-Truck.
Ja. Nee, aber dann, genau, dann
ja, Menschenknochen. Es wird auch mehr Sinn machen, so nach dem Motto, wir wissen gar nicht so viel darüber.
Hm. Und wie gesagt, wahrscheinlich sind das auch eher noch ältere Proben, weil, wie gesagt, vor 10.000 Jahren, da gab es ja dann auch schon irgendwelche Massengräber dann wahrscheinlich oder so.
Aber bestimmt hat man seitdem schon wieder viel mehr gefunden, weil das Buch ist ja auch schon ein bisschen älter.
Stimmt, ja. Hm. Also ich habe das gelesen in meinem, als ich gerade ins Behindertenheim gezogen bin, also in meinem dritten Internatsjahr.
Ja, wir haben das auch in der Schule gelesen. Jetzt überlege ich gerade, weil, also, es sind wie viele? 1.000, 15.000 insgesamt?
Ja.
Ja, guck. Also das wäre schon, selbst wenn es so kleine Fragmente sind, so trotzdem wäre es, glaube ich, mehr als 2 Pickup-Trucks.
Das Buch übrigens, eine Kurzgeschichte von fast allem, hat mir zusammen mit Kollaps von Jared Diamond, hat mir Uli Scheid geschenkt.
Der Froschmann.
Der, genau, der Leiter, ehemalige Leiter des Naturkundemuseums in Erfurt.
Ja, genau. Wo wir ja waren, genau.
Mein Mentor von damals.
Ja, der aber nicht konnte an dem Abend, wo ich da war, ne? Ja. Ja, ja, okay, sehr schön. Also, jetzt hat er das analysiert.
Genau, die haben das analysiert und haben dann im Prinzip geschaut, ob es eine, das ist auch ein schöner Sprech, überzufällige Anreicherung oder Abnahme von Veränderungen im Erbgut quasi gab über die Zeit. Weil diese fast 16.000 Proben sind natürlich über die 10.000 Jahre da quasi zusammengetragen wurden. Ja. Und gut, dann kann man jetzt gucken, okay, gibt es da irgendwie Abweichungen zwischen einzelnen Proben, also Kopierfehler? Und tauchen die dann manchmal häufiger oder seltener auf als anders? Und wo treten die überhaupt auf? In welchen Bauplänen sozusagen? Und was ich jetzt so einfach gesagt habe, naja, treten die dann häufiger auf oder seltener, ist gar nicht so leicht zu schätzen, weil der Zufall ist da gar nicht so leicht, dafür ist gar nicht so leicht zu korrigieren, denn es gibt ein Phänomen, das nennt sich genetischer Drift. Und was das beschreibt, ist eigentlich, dass man solche Veränderungen hat, die aber einfach auftreten und bleiben, weil sie weder schlecht sind noch gut und erstmal überhaupt keine Konsequenzen haben. So. Und das ist natürlich enorm schwer abzuschätzen und zu sagen, ob das jetzt irgendwie eine Konsequenz hat oder nicht. Okay. Genau. Und ob das jetzt dazu führt, dass dafür selektioniert werden kann im Sinne der Evolution oder nicht. Also was die eigentlich suchen, ist die sogenannte gerichtete Auslese von Veränderungen oder Directed Selection. Also wenn man wirklich eine Veränderung hat, die dann zu einem Nachteil führt und dann sterben die Leute aus oder zu einem Vorteil führt, was zur Folge hat, dass der sich weiter sozusagen weiter vererbt wird. Und jetzt könnte man sagen, es ist spannend, aber warum sollte man das überhaupt machen? Also was bringt das uns jetzt, wenn wir das besser verstehen oder wenn wir das überhaupt erstmal rausfinden? Naja, wir verstehen besser, wie die Evolution des Menschen eigentlich abgelaufen ist, gerade also wenn wir nach, wenn wir in die Geschichte gucken, in den letzten 10.000 Jahren, da gab es ja einen Haufen drastische Veränderungen. Mhm. Wenn wir jetzt nur mal dran denken, wie die Zivilisation entstanden ist und so weiter. Ja. Genau. So. Und wenn wir das besser verstehen, wie sich der Mensch da angepasst hat oder sich dann verändert hat, genetisch, dann können wir darauf basierend natürlich irgendwie auch informierte Annahmen treffen, wie das in Zukunft sich ändern wird. Weil ich sag mal so, wir werden uns in naher und mittelfristiger Zukunft an zum Beispiel größere Hitze, Trockenheit, klimatische Extrembedingungen und so weiter
immer mehr Politiker wie Friedrich Merz und Co.
gewöhnen müssen, Infektionskrankheiten, genau, und all sowas.
Meinst du, jetzt kommt die dumme Frage, 10.000 Jahre sind die alt.
Ja.
Meinst du, da ist schon genetisch, gibt es da schon, ich sag mal, weil das einfach so ein kleiner Scope ist, weißt du? 10.000 Jahre.
Ja, das sieht man, da kommen wir gleich noch zu konkreten Beispielen.
Genau, das wollte ich nämlich wissen, ob das noch kommt. Ja. Genau.
Ja. Okay, cool. So. Also, erst nochmal sozusagen grundlegend. Die Annahme ist, es gibt irgendeine Veränderung im Erbgut und die hat einen evolutionären Vorteil.
Boah, bestimmt Verdauung oder sowas.
Zum Beispiel eben genau Milchzuckerverdauung. Ja. So. Hm. Und das Problem ist aber, dass das ganze Jahr eine Wechselwirkung ist. Mhm. Also, die Veränderung in der DNA und die Tatsache, dass wir dann besser Milchzucker verdauen können, führt dazu, dass die Menschen mehr Milch produzieren. Aber auch die Tatsache, dass die Menschen mehr Milch produzieren, führt natürlich dazu, dass es eher Menschen gibt, die dann das auch verdauen können.
Ja.
Also es ist immer ein Hin und Her sozusagen. Ja. Mhm. Und deswegen, nochmal, ist es gar nicht so trivial, von dem einen auf das andere zu schließen. Naja, was die Forschenden aber vor allem interessiert hat, sind dann eben Phasen, von denen wir eben wissen, dass sich der Lebensstil der Menschen geändert hat. Und dann können sie eben gucken, kurz davor und kurz danach, gab es da besonders auffällige Muster in diesen gemessenen Veränderungen. Und um diese Phasen jetzt noch ein bisschen genauer benennen zu können, müssen wir nochmal einen kurzen, also zweizeiligen Abriss der Menschheitsgeschichte machen. Momentan geht die Wissenschaft davon aus, dass die Wiege der Menschheit vor 200.000 bis 300.000 Jahren in Afrika lag. Und von dort aus sind sie dann, das ist die sogenannte Out-of-Africa-Theory, sind die, haben die Menschen quasi Afrika verlassen und haben sich auf allen Kontinenten sozusagen ausgebreitet. Und dann gab es eben eine, wie du sagst, kulturhistorische Veränderung, die sehr, sehr bemerkenswert war, nämlich das Aufkommen der Landwirtschaft. Das hat den menschlichen Lebensstil total krass verändert, weil es gab plötzlich andere Nahrung. Es gab plötzlich die Möglichkeit, dass viel mehr Menschen auf kleinem Gebiet zusammenleben und arbeiten. Es gab plötzlich neue Krankheitserreger, auch dadurch, dass es eben total viele Nutztiere gab, mit denen man auch zusammengelebt hat. Mhm. Und all diese Veränderungen im Lebensstil und auch in der Umwelt, weil Landwirtschaft verändert natürlich auch unsere Umwelt, das ist natürlich ein Katalysator für Veränderungen im Erbgut. Mhm. So. Und die Frage ist jetzt, fallen solche gemessenen Veränderungen im Erbgut mit den Ereignissen wie dem Aufkommen der Landwirtschaft zusammen? Und die Antwort in diesem Paper ist, wie so häufig in der Wissenschaft,
vielleicht
ein eindeutiges Jein. Also es gibt halt super viele Fluktuationen, wie auf so einer Berg- und Talbahn. Aber es gibt schon ein paar sehr überraschende Trends und die größte Überraschung spare ich mir mal bis zum Ende auf, auch wenn man sie vom Titel der Folge her schon wahrscheinlich erahnen kann. Gucken wir uns erstmal ein paar Beispiele an. Hm. Also die meisten sozusagen erklärbaren herleitbaren Veränderungen sieht man eigentlich mit Bezug auf das Immunsystem. Also es wird zum Beispiel genannt, dass Multiple Sklerose, also eine Autoimmunerkrankung des Nervensystems, dass es da DNA-Veränderungen gab, die mit einem erhöhten Risiko assoziiert sind. Und die waren besonders häufig vor 6.000 Jahren. Hm. Und was aber total krass war, ist, dass vor 6.000 Jahren war das Risiko, genetische Risiko sozusagen für Multiple Sklerose, besonders hoch. Aber vor 2.000 Jahren ist es dann runtergegangen.
Haben die ja aufgehört, ihre Cousinen und so zu heiraten? Ich meine es ernst. Weil, also, es gibt ja so Sachen wie das Marfa-Syndrom, das bei in den ägyptischen Adelshäusern und so, weil die alle ihre, und vor allem natürlich bei den Pharaonenfamilien, aber
Ja.
So, deswegen frage ich mich, ob das...
Kann sein. Also wir kommen gleich zu einer Erklärung, aber da, bevor ich die nenne, habe ich noch zwei andere Beispiele. In derselben Zeit, also zwischen 6000 Jahre und 2000 Jahre vor unserer Zeit, nahmen auch genetische Veränderungen oder Erbgutveränderungen zu, die für eine Resistenz gegen das HIV-Virus sorgen.
Das heißt, das gibt es schon so lang.
Also die Gene gibt es schon so lang. Ich weiß gar nicht, wie lang es das Virus schon... Ach so, ja, gute Frage.
Vielleicht gab es das schon mal, weißt du? Und war irgendwo ein Reservoir quasi, ohne dass man es...
Stimmt.
Oder da, wo halt keine Forschung daran stattfindet.
Ja.
Wo die Leute es einfach nur hinnehmen als so eine Krankheit, weißt du?
Ja, stimmt.
Vielleicht war irgendwo ein Reservoir und... Jetzt weiß ich schon direkt, was ich danach googeln werde.
So.
Okay.
Und Risiko für Multiple Sklerose hat abgenommen. In derselben Zeit HIV-Resistenz, also eine genetische Veränderung, die mit der Resistenz gegen HIV-Infektionen in Verbindung gebracht wird, hat zugenommen. Seit 3000 Jahren ist auch das Risiko für Tuberkulose gesenkt. Und generell werden diese ganzen Trends, was so Infektions- und immunologische Erkrankungen betrifft, werden dadurch erklärt, dass andere Keime ja aufgekommen sind. Zum Beispiel bei dieser HIV-Resistenz sagt man, dass das vermutlich zur selben Zeit passiert ist, wie als die Pest gewütet hat. Mhm. Und es ist ja generell so, wenn jetzt irgendeine Infektionskrankheit kursiert, die das Immunsystem halt besonders herausfordert, dass dann auch Mechanismen erworben werden können, die dann halt vor anderen Infektionskrankheiten auch schützen. So.
Ja.
Also wir sehen das ja schon, HIV-Virus und Pest war ja ein Bakterium zum Beispiel. So. Mhm. Aber trotzdem kann was vor dem einen schützt, auch vielleicht dann vor dem anderen.
Das HIV-Virus muss ja gar nicht da gewesen sein. Also es kann auch später entstanden sein. Ja. Nur dieser Trait, da, vielleicht war das Gendrift sozusagen, ist egal.
Ja.
Und dann später merkt man, jetzt hört es was.
Ja. So, also das Immunsystem haben sie total viele Veränderungen gesehen, wo sich zumindest mal herleiten ließe, wieso das Sinn macht, dass manche Sachen da hoch und runter gehen. So. Es gab aber auch viele Veränderungen im Erbgut, die eher mit unserer Optik zu tun haben. Mhm. Zum Beispiel haben sich, das sind dann wieder Strukturproteine, die Hautfarbe hat sich verändert. Aber was ich besonders interessant fand, war, oder nicht aber, sondern was eine andere Eigenschaft, in den letzten 7000 Jahren hat das Risiko für Männer an einer Glatze zu erkranken um 1-2% abgenommen.
Oh, das heißt, früher gab es mehr beglatzte Männer.
Also früher hatten die Leute eher ein Erbgut, was so aussah, dass man ein höheres Risiko hatte, als Mann eine Glatze zu kriegen.
Interessant.
Ja. Und dann wird auch noch auf andere Erkrankungen, also ich habe das jetzt so ein bisschen flapsig so formuliert, also da gibt es wahrscheinlich auch einen Leidensdruck für Leute, die halt Haarausfall haben, aber...
Ja klar, also ich meine, aber andererseits denke ich mir vielleicht, wenn es früher mehr hatten, war es vielleicht normalisierter als, vor allem vor Social Media war es auf jeden Fall normalisierter als heute. Alles, was nicht aussieht wie alle anderen, wird dir jetzt jeden Tag auf Social Media ins Gesicht gehalten. Das war früher auch nicht so schlimm.
Ja, als sie früher ihre Nachrichten in den Fels gerammt haben und dann jemand kommentiert hat, was bist du?
Was hast du für eine Glatze? Nee, ich jetzt vor allem, also aus meiner Perspektive finde, ist mir scheißegal, wie man eine Glatze hat. Auch du, wenn du eine Glatze kriegst, wen juckt. Aber ich verstehe, glaube ich, das andersrum. Also halt eben, dass wenn es einen betrifft, wenn man sich, also so wie man sich kennt, egal was es ist, sei es jetzt Glatze oder irgendeine andere Veränderung, ist schon immer schwierig mit dem Selbstbild. Aber also falls hier Leute mit einer Glatze zuhören, finde ich weder gut, ich finde es, so wie Haare finde ich weder gut noch schlecht, Glatze finde ich weder gut noch schlecht. Ist für mich einfach eine andere Frisur.
Ja.
So. Also, ja, aber ich verstehe schon
den Leidensdruck. Solange sie nicht aus politischen Gründen getragen wird.
Ja, nee, aber ich verstehe schon den Leidensdruck und das finde ich immer so schade. Ach, gut.
So. Und,
aber okay, also früher vielleicht mehr glatzhaarige, sagt man glatzhaarig? Nee. Glatzhaarige Männer.
Also, da stand halt immer nur Baldness. Also,
Baldness, ja. Glatzköpfigkeit, glaube ich.
Und der streitbarste Punkt dieser Veröffentlichung, da ging es dann um die Veränderung, was das Risiko betrifft, also nochmal basierend auf dem Erbgut, für drei Krankheiten, und zwar Typ 2 Diabetes, bipolare Störung und Schizophrenie.
Hm.
Weil die da haben...
kommt ja meine Familie väterlicherseits exakt aus dieser Erbgutlinie, ja, oder?
Aber die haben...
Weil das, wir haben alles.
Die haben nämlich in den letzten 10.000 Jahren alle abgenommen.
Oh. Ja, wir sind noch so ein Rudiment, uns hat man irgendwo gefunden noch. Ja.
Und dann haben sie auch was gemacht, wo ich gar nicht weiß, wie ich das jetzt finden soll. Deswegen habe ich das auch gar nicht aufgenommen, aber ich sag's vielleicht mal. Also man kann ja quasi, man hat dieses Erbgut und jetzt kann man diese Veränderung, die man da sieht, ja mit allen möglichen Sachen korrelieren. Mhm. Also man kann gucken, wenn jetzt eine Veränderung im Erbgut besonders häufig ist, was ist in dieser Zeit oder bei diesen Leuten noch besonders häufig, wenn man das weiß. Mhm. Und das haben halt Leute gemacht, auch für Intelligenz oder für Reichtum oder für Schulbildung oder sowas. Mhm. Und da findet man dann halt auch irgendwelche Trends. Aber das bedeutet ja nicht, dass irgendein Erbgut ursächlich dafür ist, ob man jetzt schlauer ist oder in eine bessere Schule geht oder so oder ja, reicher
das
wird.
Ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass das vielleicht... Lass mal mit der Gene mit der Hautfarbe mal darüber reden, weil da kann ich mir sehr gut einen bestimmten Trend vorstellen. So... Bin mir sehr sicher, vor 10.000 Jahren waren wir auch schon rassistisch. So sind wir Menschen halt. Vor allem, da wir Menschen ja wirklich, also jetzt mal, wenn wir bei der Menschheitsgeschichte kurz bleiben, Homo sapiens lebte ja parallel mit anderen auch. Ich glaube, Homo heidelbergensis war damals auch noch auf Tour und so, ja.
Neandertaler.
Ja, und es scheint so, also die neuesten so Ergebnisse zeigen echt darauf hin, dass wir die anderen ausgerottet haben. Mhm. Ausgerottet oder halt, dass die aufgegangen sind in uns durch Hybride mit uns. Aber also wir so kriegerisch waren damals schon, dass wir die anderen ausgerottet haben. Schimpansen sind ja auch sehr kriegerisch. Und da denke ich mir so, ist schon sehr insgesamt für unsere Prognose und wie es gerade läuft, kein gutes Zeichen einfach.
Ja.
So, ja. So. Naja,
und okay. Genau, also warum ist das jetzt so, wird das jetzt so sehr debattiert? Also nicht nur in dem Paper wird das natürlich diskutiert, sondern auch in diesem Newsartikel. Da kommen ja dann immer andere Leute zu Wort, die quasi nicht an dem Paper beteiligt waren oder so. Und da wird nochmal eingeordnet, dass sich daraus natürlich nicht schließen lässt, dass diese Erkrankungen, Typ 2 Diabetes, bipolare Störung und Schizophrenie, in der Vergangenheit häufiger aufgetreten sind.
Ja.
Nur weil jetzt das Erbgut, was mit Risikofaktoren dafür verbunden ist, dass man diese Veränderungen seltener sieht.
Ja, Korrelation, Kausalität.
Genau, und also, wie gesagt, das Erbgut ist ja nur eine Komponente. Es gibt halt auch noch die Umwelt. Vielleicht sind die Umweltbedingungen, und die sind zumindest bei Typ-2-Diabetes natürlich so, dass wir heute einfach viel mehr ungesunde Sachen essen zum Beispiel. Ja. Und da ist es auch egal, ob wir jetzt dieses ein Risiko-Erbgutabschnitt haben oder nicht. Dann tritt das natürlich trotzdem viel häufiger auf. Und genau, du sagst schon, also Korrelation ist noch keine Kausalität. Also wir wissen natürlich nicht, nur weil diese Erbgutveränderungen früher häufiger waren, ob das auch ursächlich war für das tatsächliche Auftreten dieser Erkrankung, um das beweisen zu können, bräuchte man natürlich kontrollierte klinische Studien mit Kontrollgruppen und so. Und die kann man natürlich nicht machen, weil dann müsste man ja bei der DFG erstmal eine Zeitmaschine beantragen.
Ja. Naja, oder man könnte Menschenversuche mit Leuten heute machen. Das ist auch nicht so ethisch. Ja.
So. Ja. Und da muss ich nochmal an diesen Antrag von Otto Warburg denken. Kennst du den?
Nee. Also kommt drauf an.
Ja, also Otto Warburg.
Otto Warburg kenne ich eigentlich, den Antrag.
Ja, genau, also nur um die Leute nochmal mitzunehmen. Ja. Otto Warburg, deutscher Nobelpreisträger, hat so, also um die Jahrhundertwende vom 19. und 20. Jahrhundert gelebt, hat also 1931 alleinig den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten. Man kennt vielleicht aus dem Studium noch den Warburg-Effekt. Mhm. Also der ist natürlich nach ihm benannt. Und er hat also im Jahr 1921, glaube ich, einen Antrag gestellt, einen Fördermittelantrag, an die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, was die Vorform der deutschen Forschungsgemeinschaft, der DFG, war. Und der Antrag, das ist eine Seite, da steht oben, Betreff, Antrag, und dann steht da, ich benötige 10.000, in Klammern 10.000 in Worten,
Reichsmark?
Mark. Und dann ist nicht mal ein Punkt oder so, und dann hat er einfach unten drunter unterschrieben. Und er ist durchgegangen, glaube ich. Also, was die Legende.
Generell, also damals, stell mal vor, Nobelpreis zu kriegen damals, ist ja fast, also im Vergleich zu heute, mega easy, im Vergleich zu heute. Aber halt auch Anträge durchzukriegen, was da für lustige Sachen zum Teil finanziert wurden.
Ich meine, wenn du einer der wenigen Männer warst, die halt
genau.
gefördert wurden.
Dann. Ja, und dann nicht mehr so lustige Sachen. Aber ja. Oh Gott. Ja. Überhaupt Wissenschaft, also ich finde das so, ich finde Wissenschaftsgeschichte so spannend. Das ist ja auch das, wo ich mit meinem Geschichtsstudium eigentlich gerne auch mal abbiegen will, so ein bisschen die Richtung. Weil ich, also es ist einfach, es ist absolut wild, finde ich. Alles, wenn man so, gibt es ja auch so ein paar gute Bücher darüber. Und immer denke ich so, was zum Teufel? Mhm. Das sind so gute, das ist wirklich absolut interessant. Ja, und solche Anekdoten zum Beispiel. Antrag, ja. Ich brauche 10.000 Mark. Ja. Okay, ja, cool. So einen Antrag würde ich auch gerne mal irgendwo einreichen. Ja. Wobei, habe ich ja bei der Kulturförderung gemacht, aber ich glaube nicht, dass die dann sagen, okay.
Ja, du hast ja schon, da muss es ja nicht auch, da muss ja auch irgendwie 30
Seiten. Ja, ich konnte so nicht nur sagen, ich hätte gern 10.000 Mark vor allem. Liebe Grüße, Jasmin. Ja. Ich glaube, das hätte nicht gereicht, wahrscheinlich.
Aber ich stelle mir das lustig vor, so, wenn man jetzt in der Familie oder so, wenn da Kinder sind, also wirklich Kleinkinder, und die wollen irgendwas haben und dann, keine Ahnung, ich will heute in den Zoo gehen oder sowas, ja, aber da muss ich mir mal ein schönes Bild malen und dann müssen die erstmal so eine Werkprobe abgeben.
Oh Gott, nein, hätte ich Kinder, also werden wir Kinder, die würden natürlich niemals in den Zoo gehen, außer um einzubrechen, die Tiere zu befreien.
Ja.
Das ist das Einzige. Wenn hieß dann in unserer Familie, wir gehen ins Zoo, heißt was ganz anderes dann als bei anderen Familien.
Ja, das ist richtig. ja, also insgesamt, also das Paper, das hat schon tolle Befunde, aber also die müssen sicherlich noch weiter diskutiert werden, aber sind jetzt auf jeden Fall erstmal eine gute Grundlage, auch um weiter Fragen zu stellen und zu erforschen. So ganz nach dem Sinne, wer hat es uns verraten?
Auf jeden Fall nicht die Sozialdemokraten.
Die Daten.
Ja.
Ja. Und genau, also zum Schluss will ich nochmal auf den Titel zurückkommen. Also das Krasseste ist halt jetzt mal losgelöst von diesen Einzelfänomenen, Multiple Sklerose und Typ 2 Diabetes und so weiter und so fort, dass tatsächlich in den letzten 10.000 Jahren sehen wir seit dem Beginn der Bronzezeit, also vor ungefähr 5.000 Jahren, dass diese Evolution oder diese Veränderungen im Erbgut, dass das viel schneller vonstatten geht. Also die Evolution des Menschen beschleunigt sich.
Ja, ich glaube, ist ja auch klar, dadurch die Umweltbedingungen ändern sich einfach so rasant. Klar, also das ist wirklich, extrem. Ja. Deswegen sagt man auch, dass bestimmte Sachen wie das Smartphone-Finger und Leute so Zeug, das ist schon relativ schnell, so besonders mobilen Fingern und so Sachen. Das finde ich schon interessant. Also ich meine, wenn du überlegst, wie sich die Umwelt früher verändert hat, überleg einfach mal die letzten 300 Jahre. Das ist crazy.
Ja.
So, das, und natürlich, und da gibt es ja auch immer mehr extreme Umweltbedingungen. Zum Beispiel während der industriellen Revolution mit Kohlemine, Feinstaub und solche Sachen, ne? Da wurde auch ausgesiebt, wer da eine bisschen schwache Lunge hat zu der Zeit in so einer Großstadt gelebt hat, ja, ciao, einfach. Ja. Kannst mit 35 sterben.
Und wenn, also ich meine, wenn man sich das mal vor Augen fühlt, ist eigentlich krass, dass bei überhaupt irgendwelchen klinischen Studien irgendwas rauskommt, weil du musst ja immer für diese ganzen krassen Veränderungen, denen die Leute ausgesetzt sind, musst du ja immer kontrollieren möglichst für.
Und deswegen sind sie ja auch so vorsichtig und klein und sowas, weißt du, im Vergleich, finde ich, zu was theoretisch möglich wäre, weil es eben so viele, und da sind ja noch nicht mal die Frauen eingerechnet. Das kommt ja jetzt erst, dass man merkt, ah krass, ach scheiße, Frauen sind ja auch Menschen und die sind vielleicht ein bisschen anders und ja. Kannst du das ausmachen?
Wie geht es?
Seitlich. Lorenz macht gerade hier sein Tablet aus. So, wo waren wir? Bei
Frauen sind auch Menschen.
Frauen sind auch eine Art Mensch.
Ich kann ja ein gutes so Positivbeispiel nennen. Ja. Und zwar
Stromberg. Friedrich Merz.
Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber der Aaron Seipis, das ist also ein Forscher, der forscht zu braunem Fettgewebe, am NIH, also am US quasi, dem US-amerikanischen Pendant zur DFG, dem National Institute of Health. Und der hat eine klinische Studie veröffentlicht vor ein paar Jahren. Und diese klinische Studie hat er nur mit Frauen gemacht. Und dann hat er wirklich im Methodenteil von diesem Paper hat er geschrieben, ich habe das nur mit Frauen gemacht, weil die halt krass unterrepräsentiert sind. Mhm. Und wir müssen jetzt einfach Women Only machen, weil sonst wird dieser Gap niemals geschlossen.
Mhm. Nicht gut, ja.
Ja, fand ich auch richtig
gut. Hat er bestimmt gute Nachrichten bekommen von Leuten, die sich sonst nie für Wissenschaft interessieren.
Das weiß ich gar nicht. Ich habe ihn danach bei einer Konferenz tatsächlich mal getroffen, aber da habe ich ihn, also ich habe ihm nur gesagt, dass ich das cool fand, aber dann, der wurde von so vielen Leuten umlagert, da hat er gar nicht groß drauf geantwortet. Kann ich noch eine andere Anekdote zu erzählen? Und zwar bin ich ja auch im Tierschutzausschuss am UKE. Und wenn man in Tierversuchsanträgen jetzt genau dieselbe Argumentation fahren würde, ja, okay, bisher wurde alles an männlichen Mäusen gemacht, haben wir, glaube ich, auch in einer anderen Folge schon mal erwähnt. Mhm. Und deswegen will ich jetzt nur Tierversuche mit weiblichen Mäusen machen, wird das höchstwahrscheinlich nicht durchgehen. Weil es einen extra Absatz gibt, wo man immer gut begründen muss, warum man, also wenn man nur ein Geschlecht hat, warum man das nimmt. Und die Begründung, die meistens von den Autoritäten akzeptiert wird, ist, ich mache das nur mit Männchen, weil die ganze Literatur bezieht sich momentan auf Männchen. Und wenn ich das jetzt für Weibchen mache, bräuchte ich viel mehr Tiere, weil ich gar nicht weiß, was rauskommt.
Ja.
Und so wird dieser Gap natürlich immer größer, was halt echt problematisch ist. Also wenn man es sich nicht leisten kann, quasi eine doppelte Tierzahl zu nehmen, um Männchen und Weibchen oder tendenziell sogar noch mehr Weibchen als Männchen zu nehmen, weil da die Unsicherheit größer ist, dann kann man dem gar nicht beikommen.
Ja, schon im Studium war es ja bei uns immer so, dass die gesagt haben, so, wir machen das jetzt mit Männchen, wir lassen mal den Hormon wegen, weil die Hormone bringen alles durcheinander. So. Mhm. Und dann denke ich mir so, okay.
Das geht auch andersrum.
Nee, also ja, aber ich meine so dieses wir lassen mal einfach irgendeinen anderen Kontext, wo man die Hälfte der Daten einfach weglässt, weil sie nicht so ganz glatt sind wie die anderen Daten. Mhm. Kannst du keinen anderen Kontext ausdenken, wo man sagt, ach so, ja, das klingt gut und normal, ja, super. Und da sagt schon im Studium hieß mal, ja, wir machen das jetzt nur mit den männlichen Dings, weil die Hormone bringen alles durcheinander. Like, ja, aber genau deshalb, also deswegen muss man es ja erforschen, weil sie alles durcheinander bringen.
Wir bauen jetzt nur noch Straßen für Fahrräder, weil Autos sind zu kompliziert.
Ja, alles durcheinander ist kompliziert, ja. Ich würde einfach nur noch Straßen für Autos bauen. Gar kein Gehweg mehr, keine Fahrräder, gar nichts anderes mehr.
Ja, oder Spielplätze braucht auch keiner mehr.
Ist auch zu kompliziert. Einfach nur noch alles zu betonieren. Ja. Weißt du, so ein Typ von Straße, wo nur Autos fahren können, reicht, oder? Ja, finde ich. Also klingt gut. Friedrich Merz, würde ich sagen, der hat schon was in Schubladen, bestimmt so eine Planung. Wobei ich glaube nicht, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er irgendwas plant. Ich glaube, dass meine Theorie ist, dass Friedrich Merz sich dachte, das Bundeskanzler sein ist ganz anders, als es halt wirklich ist. Ja. Und er hat jetzt einfach schon keinen Bock mehr und ist richtig genervt und nichts funktioniert so, wie er will. Alle hassen ihn und er will einfach wieder, ist so, scheiße, das ist ja gar nicht wie bei BlackRock, wo ich einfach mal kam, was ich will. Ich finde es so gut, ey. Das ist so meine Vorstellung von der ganzen Sache, um jetzt mal wieder abzudriften. Aber das, so die letzte Zeit, auch die Presse, die er kriegt, selbst von der Tagesschau, die ja eigentlich voll gerne mal, also wirklich sehr CDU-freundlich ist und so, ja. Ja,
die Intendantin.
Ey, das war absolut irre während des Wahlkampfs. Das Framing, was es da gab, wie sie News so gebogen haben, dass selbst mir, und ich bin echt wohlwollend da, also wirklich, naja, auf jeden Fall ist jetzt da, glaube ich, ganz schön der Tinte. Er ist so richtig so, du hast dich auf so einen Job beworben, weil du dachtest, der ist geil, weil er irgendwie Prestige hat, und dann hast du diesen Job und willst eigentlich nur noch raus. Ich glaube, das ist so bei ihm. So. Bei ihm gelingt ja auch nichts. So, ihm gelingt einfach nichts. Sein eigenes Lager ist unzufrieden mit ihm, die anderen sind unzufrieden mit ihm.
Ich glaube halt, seine Konfliktvermeidungsstrategie führt halt immer zu so einer Autosuggestion. Er geht halt tritt an so ein Rednerpult und sagt halt, jetzt bloß keine Scheiße erzählen, jetzt bloß keine Scheiße erzählen, jetzt bloß keine Scheiße erzählen. Und dann geht das Mikrofon an und das Erste, was er sagt, ist halt Scheiße.
Ja. So. Nicht an rote Elefanten denken. Ja. Nee, es ist wirklich sehr interessant. Ich glaube, wenn er könnte, würde er kündigen. Liebe ich. Also ich finde es schön.
Ja, dafür
ist sein
Ego natürlich zu groß.
Also er kann ja wirklich nichts. Nichts qualifiziert ihn für diesen Job. Das wäre so, wie wenn ich jetzt als Ärztin angestellt werden würde, weil ich habe ja Biologie studiert und weiß irgendwas über Körper. Okay, das reicht. So, komm, Chefärztin.
Aber müssen wir uns jetzt noch absichern, dass es quasi gerade ein Meinungsbeitrag war?
Das ist ja sehr offensichtlich ein Meinungsbeitrag. Gut. Ich habe auch noch so einige andere Meinungen über ihn. Die involvieren zwei Sachen. Einmal das Produkt Ei. Und zweitens die Tätigkeit lecken. Da habe ich einige Vorschläge für ihn, wie man diese Worte zusammen, sag ich mal, wie man da Synergien bilden kann. Da habe ich so ein paar Handlungsempfehlungen auch für ihn. Kann mich jederzeit gern anrufen, dann kann ich sie mal erläutern. Aber ja. So. Aber ich weiß gar nicht, ob der Zeit hat, weil der ist ja so beschäftigt damit, da und irgendwie Leute abzumahnen, weil sie Arschlochs geschrieben haben bei Blue Sky oder so. Weiß ich nicht. Wenn er die Energie mal ins Regieren stecken würde. Aber ja, geht leider nicht, ne? Schade.
Das wären dann alternative Energien, das.
Ja, ja, stimmt.
Deswegen steckt da lieber Kohle überall rein.
Ja. Hm. Vielleicht ist er einfach Jurassic Park-Fan. Wegen Steinkohle und Dinos. Ach, ich habe da heute so diesen Artikel geschrieben, deswegen bin ich noch im Modus mit Kohle und Steinkohle. Und das waren alles mal Dinosaurierfahne.
Sag mal, was mir da gerade einfällt, hast du Jurassic Evolution 3 schon gekauft? Das
ja.
Auf deinem Dings aktualisieren? Ja.
Ah. Das habe ich dir damals gesagt, du kannst das spielen in der Familienbibliothek.
Hast du es schon mal gespielt?
Nein. Lorenz, im Steam Sale kauft man Spiele, man spielt sie nicht, okay?
Ach so.
Hast du, verstehst du es nicht? Don't, bitte mich nicht auf meine Spielesammlung ansprechen, auf meine mein To-Play, mein Backlog of Shame. Ist so, wie mich anzusprechen drauf, wie viele Bücher ich noch nicht gelesen habe und wie es bei meinem Buch läuft aktuell, was ich schreibe. Hm. Immer ganz drei sehr schwierige Themen.
Okay. Worüber so. Willst du dann lieber sprechen?
Eigentlich fände ich es gut, wenn... Hä?
Was war heute dein Lieblingshundemoment?
Ich hatte heute gar nicht so viel Kontakt mit den Hunden, weil ich ja hier die ganze Zeit gearbeitet habe, aber...
Ich finde es lustig, als Tobi uns so unterbrochen hat die ganze Zeit.
Ja, das war echt witzig, sie hatte gar nicht mehr aufgehört. Wirklich, mein Lieblingshundemoment war, als ich gesagt habe, jetzt halt doch mal die Klappe, und dann hat sie wirklich die Klappe gehalten. Und davor hat sie aber wirklich... Also Tobi ist halt ein Husky-Mischling und die sind ja sehr, ich sag mal, kommunikativ. Die reden gerne. Also im Sinn von minutenlang. Ja, so, ich meine, es gibt noch problematisch, wenn wir zwei Huskies haben, hätten.
Weil die reden dann miteinander.
Ja, das. Und die steigern sich dann so rein.
Was sonst in diesem Haushalt hier quasi niemand machen.
Ja, so, die steigern sich dann so rein und dann fangen dann immer an zu heulen, wie so sie reden. Minutenlang kannst du die nicht stoppen. Eine ehemalige Freundin, ich habe keinen Kontakt mehr, schon lange mit ihr, aber wir haben früher haben wir mal Silvester zusammen gefeiert, die hat zwei Huskies. Und es war einfach, du musstest die in verschiedene Räume dann bringen. Die haben nicht aufgehört. Die waren minutenlang, die haben, konntest sie nicht stoppen. Die haben, erst haben sie angefangen mit und dann dachten wir so, und wenn die dann schon so stehen, so zueinander gewandt und der Schwanz steht schon, und wir schon, also, oh nee. Weil danach geht's schreien los. Das ist so die Zwischenstufe, schreien. Also sie schreien dann so, und so, und dann fangen sie an zu heulen. Und das ist absolut krass. Deswegen bin ich froh, dass wir nur Torbi haben, weil sie bleibt auf der ersten Stufe hängen, weil kein anderer Husky da ist. Außer als sie da nachts, wir nachts wach geworden sind, weil alle drei, weil sie doch Humboldt schon Lux dazu motiviert hat, mal zu heulen. Ich verstehe immer noch nicht, was da los war. Ja.
Bis einer heult.
Ja, und ich glaube, das war heute auf jeden Fall mein Lieblingshundemoment, als sie da. Also einfach, vor allem, sie ist mir hinterher, sie hat mich ja verfolgt. Ich bin ja hier, ich habe die Fische gefüttert, bin ja durch die Wohnung gelaufen, sie lief ja hinter mir her. Und dann so, und dann wollte ich Licht anmachen über Sprachsteuerung und die hat mich ganz nicht verstanden, weil Tommy so laut geschrien hat. Bis ich gesagt habe, jetzt halt doch mal die Klappe. Und dann hat sie halt wirklich die Klappe gehalten. So, als hätte sie es verstanden.
Jetzt kommt sie auch her.
Jetzt kommt sie auch schon her. Ja, wir haben sie angelockt. Vielleicht denkt sie, wir haben hier einen anderen Husky versteckt und jetzt kann sie endlich mal richtig loslegen.
Er hat wieder umgedreht.
Ja, hat gemerkt, es kann Husky, ist nur Jasmin. Oh, oh, schön, die alte, langweilige Jasmin, die kenne ich doch schon. Oh, langweilig. Oh, ja. Also, war auch dein Lieblingshundemoment heute? Ich hatte heute keinen richtigen Humboldt-Moment, stelle ich gerade fest. Futzmann, ich meine, der.
Aber muss, ich meine, war das mit der Dose heute?
Nee, das war gestern. Nee, warte mal. Nee, es war heute früh, stimmt. Aber das, den Moment hast du. Du hast ihn irgendwie die Hunde. Unsere Hunde haben sich nämlich technologisch weiterentwickelt. Also, man muss dazu wissen, wir hatten immer so ein Gitter. So ein Gitter, das, also wir haben so eine offene Wohnküche, so wie man es heute immer hat, weil keiner mehr Bock hat, zwei Zimmer. Der Pöbel darf nicht so viele Zimmer haben. Naja, auf jeden Fall offene Wohnküche. Und dahinter ist die so ein Speisekämmerchen halt, wo die Waschmaschine drin steht und so ein Regal mit Essen. Und das ist halt da gibt's eine Tür. So, jetzt hatten wir ja die ganze Zeit, jetzt 4 Jahre lang oder so, seit wir Humboldt haben, so ein Gitter an der Küche, dass man nicht vom Wohnzimmer in die Küche da...
So ein Babygitter quasi.
So ein Babygitter, genau. Das habe ich jetzt entfernt, weil es mich nach 4 Jahren, es nervt einfach massiv. Wir haben uns aber noch nicht dran gewöhnt, die Speisekammertür mal zuzumachen. Und dann war jetzt letztens die Situation, schon vor ein paar Wochen, dass wir nach Hause gekommen sind von der Lesung, die ich hatte, und da lag die Hundefutterdose Wir haben da die Hundefutterdosen sind auch in der Speisekammer und eine offene Dose, die hat dann immer so einen Deckel drauf, so einen Plastikdeckel haben wir da gekauft, dass man die so verschließen kann, halt, wenn man morgens die Dose aufmacht und dann abends gibt man den Rest, dass zwischendrin einfach so ein Deckel drauf ist. Und dann hatten die sich die Dose, die offene Dose geholt mit dem Deckel drauf, hatten damals aber noch nicht die Technologie entwickelt, diesen Deckel zu öffnen. Das war unser Glück. Also die haben sich, glaube ich, stundenlang dran abgemüht, haben die so, jetzt aber, wann war das, vor 2 Tagen oder so? Vorgestern oder so. Nee, vorgestern. Da habe ich Humboldt doch erwischt, wie er.
Und ach so,
ich
denke, stimmt.
Genau. Und ich glaube, dass Torvi die Dose getragen hat, weil es eine 800-Gramm-Dose, die kriegt Humboldt gar nicht darüber. Das heißt, die haben sich zusammen angetan. Torvi hat die Dose geholt und sie haben den Deckel abbekommen. Ich denke, weil Torvi hat es bestimmt hingekriegt. Haben den Deckel abgekommen. Ich habe es rechtzeitig noch gemerkt, irgendwie, es war so komisch still drüben. Es ist wie bei Kindern, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ne? Und da war zum Glück, also ein Drittel hat gefehlt. Das war am Abend vor Humboldts Geburtstag. Und ihm ging es dann an seinem Geburtstag nicht so gut. Also, weil er hat ja vorher noch Abendessen gehabt. Dann hat er am nächsten Tag seinen Geburtstagsknochen bekommen und hat einfach gestern seinen ganzen Geburtstag gekotzt. Das war einfach zu viel, weil er, glaube ich, zwischendrin doch irgendwas gegessen, was ich nicht mitbekommen habe. Auf jeden Fall war er zu voll gestopft. So, und jetzt heute Morgen, wie war das? Haben wir das gehört?
Ja, es gibt nicht nur diese Dosen, sondern es gibt auch diese, wie heißen die denn?
Ja, so Pastetendosen, so kleinere Dosen.
Ja, die haben halt oben nur so eine Folie zum Abziehen.
Genau. So eine Metallfolie, ja.
Und dann haben wir es knistern gehört.
Ja.
Und dann bin ich ins Wohnzimmer und da saß Humboldt halt in seinem Körbchen, so, aber freudig. Normalerweise versteckt er das denn ja immer oder weiß schon, dass er Scheiße gebaut hat. Aber da saß er einfach nur ganz freudig vor diesem Ding. Und man hatte halt schon gesehen, dass so kleine Bissspuren quasi durch diese Folie oben drauf
gegangen sind. Also die Technologie haben sie noch nicht entwickelt, aber sie arbeiten jetzt dran. Ja. Ich würde sagen, noch zweimal, dann haben sie es raus.
Also Hundeevolution hat auch auf jeden Fall an Fahrt aufgenommen.
Boah, ich hatte ja einmal die Situation mit Chloe, als ich in Frankfurt gewohnt habe mit ihr. Also Chloe ist meine verstorbene Schäfer-Malinois-Mix-Hündin. Und da bin ich mal nach Hause gekommen von der Arbeit und da hatte die halt original so eine Originaldose, so eine Konservendose, so eine Hundefutterdose, 2 Stück aufgebissen, also wirklich durch das Metall. Sie hat die Dose aufgebissen, wie ein fucking Dinosaurier. Und hat sie ausgeleckt. Und dann musste ich hab da gependelt und bin dann mit ihr noch abends zum Tiernotarzt, weil die sich 2 Zähne abgebrochen hat und irgendwie ganz im Maul aufgeschnitten hat. Aber sie hat halt weiter gegessen. Und dann muss sie mega geblutet haben. Also sie hat dann ihr eigenes Blut einfach mitgegessen, hat sich noch gefreut, Topping. Denkst du, der Hund hört auf, wenn es weh tut? Nein, weil sie Straßenhund-Veteranin, auf gar keinen Fall wird aufgehört. Das war wie, als sie mal den Vorratsschrank aufgebrochen hat in Berlin, 2 Packungen Mehl gegessen hat und 2 Tafeln Schokolade. Wirklich so. Ich weiß nicht, wie sie, auf jeden Fall, wir haben mehrere Wassernäpfe in der Wohnung gehabt, die waren alle leer, weil, also auch bei meinem Mitbewohner in einem Zimmer und so, weil Chloe halt so WG-Hund war, und die waren alle leer und sie hat, ich weiß nicht, ich kann, bis heute verstehe ich nicht, wie sie 250 Gramm Päckchen Vollkornmehl, wie sie das runterbekommen hat und warum, ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall musste ich da auch mit ihr zum Tiernotdienst und dann hat sie 1,5 Stunden dort in der Praxis Schokoladenteig, Kuchenteig gekotzt. Es war so geil, als die Sprechstundenhilfe reinkam, so, oh, es riecht ja voll lecker, hat hier jemand gebacken, und dann guckt sie runter und sieht einfach, aber es sah aus wie Kuchenteig, sah gar nicht aus wie Kotze. Und dann meint sie so, das ist kein Kuchenteig, oder? Ich so, nicht, also ja und nein. Halt, weil sie musste ja Brechmittel bekommen wegen der Schokolade. Ja, und das sind so Aktionen. Chloe war da schon sehr, sie wurde dann auch operiert und alles.
Und hat sie nicht dann auch wieder versucht, das wieder zu fressen?
Ja. Also ja. Du weißt ja, wie sie ist. Ja. So. Also das ist Hunde, unsere, wir haben, das ist halt das Ding mit Straßenhunden, ne? Humboldt hat es nicht. So dieses unfassbare.
Hat ihn nicht davon zurückgehalten, auch hier mal Zartbitterschokolade zu fressen.
Das ist richtig. Und er mag auch Kaffee. Ganz großes Problem bei ihm. Deswegen, ich meine, ich trinke eh nur koffeinfreien Kaffee, aber trotzdem, ich muss immer meine Tasse ganz hochstellen irgendwo. Er klettert dann auch der Tasse hinterher und ist auch so schnell. Da kannst du wirklich, das ist, ich glaube, mittlerweile hat er schon Resistenz aufgebaut. So oft, wenn er, also nicht, dass er jetzt hier tassenweise Kaffee, aber wenn er zum Beispiel noch so ein Spuckschluck drin ist in der Tasse, man hat die irgendwie so vergessen auf seiner Höhe, und seine Höhe ist bis ungefähr 1,20 Meter, weil er kann auch ein bisschen klettern, also kommt drauf an, dann ist es weg.
Gut, sein Maul ist ja auch schon evolviert zu einem Schaufelbagger, wenn es um Vanilleeis geht.
Ja, es war auch noch so eine Aktion. Da waren wir im Hundeurlaub und dann waren wir am Ende und wir hatten noch Eis so in so einer Dose halt einfach, so in so einer Eis, so eine Langnese-Dose oder irgendwas. Und das haben wir halt nicht mehr geschafft. Und dann dachte ich mir, naja, da kann der Humboldt nur können die Hunde ein, zweimal dran lecken, weil sie kriegen sonst sowas nicht. Ja? Und dann, naja, mein Gott, lass sie zwei, dreimal dran lecken und dann den Rest schmeißen wir dann halt weg. Und ich halte das halt Humboldt hin und ich habe halt erwartet, dass er leckt. Weil er hat das Maul so dermaßen weit aufgerissen, wie ich es noch nie mal im ganzen Leben gesehen habe. Also er hat erst einmal gerochen, hat einmal dran geleckt, hat in seinem Gehirn ziemlich schnell prozessiert, dass das extrem geil ist und dass er das noch nie bekommen hat und dass das eine ganz besondere Situation ist. Und hat dann extrem, hat so den Mund aufgemacht, den Nacken, wie so eine Comicfigur, den Kopf in den Nacken geworfen, wie so ein Vampir vorm Zuschlagen und hat das so, wie so fucking Schaufelbagger, hat er dann dieses Eis reingehauen. Wir konnten es kaum noch rechtzeitig weg. Da hatte der schon so richtig viel drin.
Ja, drei Mundvoll.
Ja, aber so richtig groß wie noch nie, ey. Ja. Ich hätte gedacht, dass so ein kleiner Hund so einen großen Mund hat. Da waren da so drei riesige Löcher drin in diesem Eis. Also ja, das war auch, wir sind sehr verantwortungsvolle Hundehalter. So. Ja. Weil manchmal so, man gibt ja so Hunden oft, Leute geben ihm so einen Eisstiel halt mal hin oder so. Das machen sie bei uns. Ich teile mein Eis nicht. Aber das dachte ich, naja, können sie da mal dran lecken. Naja, gut. Aber ja. Nee, sonst füttern wir unsere Hunde eigentlich normal. Also, aber halt, also, es gibt jetzt so eine neue Studie vom Science Dogs Magazin, wo drin steht, dass Hunde fünfmal am Tag gefüttert werden müssen. Das ist sonst ungesund.
Mit Käse.
Ja, und der Autor ist ein Professor Dr. Humboldt. Weiß nicht, ob Sie schon mal von dem gehört haben. Und Letztautorin ist Dr. Torvi. Also, weiß ich nicht. Scheint renommierte Forschende zu sein. Mhm. Sollten wir es vielleicht auch auf fünfmal am Tag, sechsmal am Tag umstellen. Mhm. Sechsmal am Tag, Addock sagt, da stand auch drin, sehr viel Eis und Käse auch. Eis und Käse sei sehr wichtig für die Hundeentwicklung.
Ja. Eis und auch Eier, was uns wieder zum...
Ja, aber Lux und Eier, das ist ein schwieriges Thema. Das ist, aber Humboldt mag Eier auch nicht so gern.
Wo waren wir denn letztens auf irgendeiner Familienfeier zu Ostern oder so, als auch uns jemand gefragt hat,
Meine Mutter, wie
Hunde denn Eier essen würden.
Ach so, nee, meine Mutter, weiß ich gar nicht. Meine Mutter hat auf jeden Fall Torvi Eier gegeben.
Ja, aber irgendwer hat gefragt, Eier und
keine
schälen
Ahnung.
Die dann, oder?
Ja, der Mücki von Schmonni, der Hund, der kriegt ein ganzes Ei mit Schale. So, und der zerlegt es dann. Und unsere Hunde schaffen das halt nicht. Wir haben es doch auch mal ausprobiert und mal komplett verzweifelt. Ja. Also, ja, gut.
Okay.
Jetzt haben wir uns ziemlich verquatscht.
Ja, aber die Stunde machen wir nicht mehr voll, oder? Haben wir noch was?
Mein Gartenbuch kommt im September raus. Gärtnern für die Artenvielfalt.
Zur nächsten Folge?
Genau. Nein, sagst du das nicht. Nächste Folge. Jetzt kriegen sie zwei Folgen. Kriegen jetzt wieder. Okay. Jetzt sind wir wieder in unserem Rhythmus halt, wie er im Kalender steht. Weil ich hatte keinen Bock, den Kalender dann zu ändern. Deswegen, so ist gut. Auf jeden Fall kommt ein Buch raus. Gärtnern für die Artenvielfalt. Im September kommt es raus. Bei Kosmos. Und wenn ihr vorbestellen wollt, könnt ihr es tun.
Es wird sehr schön.
Ja, ich gebe mir echt, ich glaube, ich habe noch nie so viel, so hart gearbeitet für so Buchillustrationen. Ich habe da ja schon in Dänemark angefangen im Dezember. Ich habe mich total verkünstelt, ja.
Dann kam eine kleine Vogelobsession auch dazwischen.
Das kam, oh ja, oh Gott, und die hält immer noch an. Ich dachte damals noch, das legt sich nach einer Weile, aber es wird einfach immer schlimmer. es wird einfach immer krasser, ja. Meine Vogelobsession könnt ihr in meiner Newsletter-Kolumne Schreibers Naturarium, könnt ihr folgen dort. Da mache ich nämlich immer mein monatliches Vogel-Update, wie es denn so lief und was ich neu gesehen habe mit Bildern und Zeichnungen und so. Ja. Also schreibersnaturarium.de zusammengeschrieben. So, jetzt 59 Minuten. Möchtest du noch jemanden grüßen?
Also als erstes habe ich jetzt an Sören gedacht. Habe ich hier im Podcast schon mal erzählt, wie ich für ihn quasi ausgerechnet habe, wie wahrscheinlich es ist, dass, oder wie viele Punkte sie noch holen müssen, damit die von ihm trainierte Mannschaft des FC Bormtal den Klassenerhalt schafft. Und also die spielen halt eher um den Aufstieg mit als gegen den Abstieg. Aber sein Problem ist auch so ein bisschen, dass sie vor der Saison so eine Wette abgeschlossen haben, dass wenn sie den Klassenerhalt wirklich schaffen, als Aufsteiger sensationellerweise, dass sie dann zum letzten Auswärtsspiel nach Artern laufen. Und das sind halt irgendwie
sehr gute Idee.
60 Kilometer oder so. Das
ist super, da kommen wir richtig frisch dann da an. Ja.
Und da versuchen sie sich jetzt noch irgendwie rauszuwinden.
Okay. Haben sie das vielleicht, waren sie, kann es sein, dass sie nicht immer ganz nüchtern waren, als sie das vorgeschlagen haben?
Nee, also da sind sie schon gute Sportsmänner und so. Also,
also trinken sehr gerne auch mal ein Bier. Okay. Ja. Na gut. Dann
also Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, alles klar.
Und damit haben wir die Stunde voll.
Richtig.
Was?
So, das heißt ganz schön, jetzt gibt es hier 3 Stunden Bugtails oder was diese Woche. Gewöhnt euch nicht dran.
Wie lang ging denn die Jubiläumsfolge?
Weiß ich nicht mehr.
Ich auch nicht.
Auf jeden Fall deutlich über 1 Stunde.
Okay.
So, dann, wenn es das nichts gibt, hören wir uns bei der nächsten Folge in 2 Wochen. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß.
Macht's gut.